Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe heute Morgen. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Unser Studiogast sagt, dass die Anzahl von Erkrankungen der Schilddrüse in unseren Breiten stark zugenommen hat. Er muss es wissen, denn er arbeitet in einer Schilddrüsen-Schwerpunktpraxis. Doch warum ist das so? Was können wir tun, wenn wir selber zum Beispiel von einer der vielen möglichen Erkrankungen der Schilddrüse betroffen sind? Und wie können wir einer Erkrankung der Schilddrüse vielleicht sogar vorbeugen? Darüber und welche wichtigen Aufgaben für Körper und Psyche diese schmetterlingsförmige Drüse an unserem Kehlkopf so steuert, darüber werden wir in unserer heutigen Lebenshilfesendung ausführlich sprechen. Und auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, spitzen Sie die Ohren, die Hörernummer, die wird dann nachher durchgegeben. Unser Thema heute in der Lebenshilfe also: die Schilddrüse, kleines Organ mit großer Wirkung. Zugeschaltet aus Aschaffenburg ist uns dazu der Mediziner und Apotheker Dr. Siegfried Schlett. Grüße Gott, guten Morgen, Herr Dr. Schlett. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Guten Morgen, Herr Müller, und guten Morgen alle Hörerinnen und Hörer.
Herr Dr. Schlett, gehen wir mal nach Hollywood. Welche Rolle spielt denn die Schilddrüse im menschlichen Körper? Ist die eher ein Statist oder ist die ein Hauptdarsteller?
Das ist so wie Warner Brothers. Einfach ein relativ wichtiger und umfassender Produzent, der nahezu alle Bereiche des Körpers und auch unseres geistig-seelischen Kräfteverhältnisses beeinflusst.
Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen, wo die Schilddrüse überall, ich sage es mal im übertragenen Sinne, so ihre Finger mit drin hat?
Das Wichtigste, was die meisten spüren, ist, entweder man hat normale Körpertemperatur, dann denkt man eigentlich nicht drüber nach, weil Hände und Füße sind warm. Aber sobald das nicht stimmt, der Thermostat nicht stimmt, hat man kalte Füße und kalte Hände. Und das auch im Sommer. Und muss zum Beispiel auch bei heißen Temperaturen mit Socken ins Bett gehen. Das ist so einer der wichtigsten Aufgaben der Schilddrüse. Und damit verbunden mit einem Thermostaten oder mit Wärme ist natürlich auch die Energie verbunden. Und nahezu jedes Organ wartet darauf, dass die Schilddrüse die Hormone vorbeischickt, die dann sagen, nun mal auf, nun mal los, jetzt geht's ran, jetzt musst du arbeiten. Und es gilt fast für alle Organe, für alle Gewebe. Und immer wenn sie in so einem System eine Schwäche haben oder wenn die Schilddrüse nicht gut sich erholen konnte, dann gibt es Schwächen. Vielleicht noch ein Wort zu dem Begriff Hormon. Wenn man zum Beispiel den Speichel nimmt. Der Speichel ist ja ein Sekret, was von der Speicheldrüse nach außen abgegeben wird. Den kann man ausspucken. Oder die Niere produziert Urin. Den Urin kann man nach außen abgeben. Das sind also Produkte, die Drüsen nach außen abgeben. Die Hormone, das sind Produkte, die Drüsen direkt ins Blut abgeben. Die können wir also nicht sehen, sondern die werden direkt ins Blut hineingetropft und haben dadurch durch den Blutkreislauf sofort Verbindung zu allen Zentren, ob Kopf, ob Fuß, ob Hand, ob Magen. Alles wird mit Hormonen quasi, also können die Hormone vorbeischwimmen. Und immer wenn eine Zelle einen Hormonempfänger hat, so wie wir so Radioteleskop, solche Schüsseln an unseren Balkons stehen haben, immer wenn so ein Empfänger da ist, dockt das Hormon an und das Hormon sagt dann, ich bin Energie, jetzt mach mal los. So einfach ist es.
Jetzt ist aber doch die Schilddrüse sicher mehr als nur ein Thermostat, oder?
Ja, weil dieses Energetische, dass also die Zelle anfängt zu arbeiten, bedeutet ja für die Darmzelle etwas anderes wie für eine Nervenzelle.
Ah, verstehe.
Oder für eine durchblutungsfördernde Struktur etwas anderes wie für alle möglichen anderen Zellsysteme. Und deswegen ist die Schilddrüse ja leider auch in fast alles involviert, ob die Wärme, körperliche Energie, den Fettstoffwechsel, wie unser Gewebe mit Wasser umgeht. Es ist ja nicht immer gesagt, dass das Wasser gleich nach draußen geht. Es kann ja sein, dass das Wasser im Gewebe sich staut. Es kennen vor allen Dingen viele Frauen. Und da ist das Schilddrüsenhormon dafür zuständig, unter anderem Wachstum von Zellen, von Gewebe. Es gibt ja noch viele Berichte von, also Reiseberichte aus dem 19. und 18. Jahrhundert, wo also Ärzte, auch der Herr Virchow aus Berlin, arme Viertel in Deutschland, hier den Spessart zum Beispiel, bereisten und der dann auch dokumentierte, dass dort viele Kinder zur Welt kamen, die sogenannten Crétins, die deshalb schwachsinnig waren, weil ihr Hirn nicht wachsen konnte, weil die Mutter eine schlechte Schilddrüse hatte oder beide kein Jod hatten. Also das Wachstum ist wirklich insgesamt gemeint. Die Schilddrüse hat einen Einfluss auf den Magen-Darm-Trakt. Ob der Darm zum Beispiel genug Energie hat, den Stuhl auszutreiben, auch das ist schilddrüsenabhängig. Der Puls hängt an der Schilddrüse, ob der Puls hoch ist oder niedrig. Der Blutdruck und dann natürlich auch unsere Motivation. Und von daher sehen Sie schon, dass man da immer viele Symptome haben kann und man trotzdem nur an einem Organ erkrankt ist. Aber unsere Medizin teilt halt auf. Die einen, wenn sie was an den Nerven haben, gehen zum Neurologen. Wenn der Darm nicht stimmt, gehen sie zum Gastroenterologen oder zum Herzfacharzt, wenn der Puls zu hoch ist oder wenn das Herz stolpert. Aber manchmal ist es wirklich nur ein Organ, nämlich die Schilddrüse. Und dann muss man auch, wenn man das Organ behandelt, die anderen Organe in Ruhe lassen, weil die sich dann wieder regenerieren.
Bevor wir jetzt so auch zu den einzelnen möglichen Krankheitsbildern der Schilddrüse gehen, jetzt, wer regelt denn die Schilddrüse? Wovon wird denn die gesteuert?
Ja, die Schilddrüse hat natürlich auch ihren Chef. Und bei den Hormonen immer ist man eigentlich in der Chefetage des Körpers. Das muss man sich immer vor Augen führen, wenn man dann Hormone einnimmt, dass man da wirklich fein justieren muss, weil man ist ganz oben. Und der noch höhere Chef der Schilddrüse, das sitzt im Hirn, in der Hirnanhangsdrüse. Und dort kommt ein kleines Eiweiß heruntergeschwommen, was die Schilddrüse auch selber zur Arbeit anregt. Also man sieht, es ist ein Netzwerk. Aber nicht nur in dieser Richtung hat die Schilddrüse eine Art Netzverbindung, sondern auch zur Nebenniere. Die sitzt auf der Niere drauf und die reguliert unser Cortison. Also unser entzündungsbekämpfendes Molekül Cortison, was wir selber machen können. Es gibt Verbindungen zu den Sexualhormonen. Warum sind so viele Frauen erkrankt? Das hat doch darin ihre Ursache, dass Frauen andere Hormonzusammensetzungen haben wie Männer. Und von daher sehen Sie, ist die Schilddrüse zwar direkt reguliert von Drüsen im Kopf, aber steht im Gleichgewicht mit anderen Drüsen im Körper. Und die müssen miteinander sprechen, miteinander sich ausgleichen, um einfach gemeinsam den Körper gut zu führen.
Jetzt haben Sie das gerade angesprochen, dass alles, was mit den Hormonen zu tun hat im menschlichen Körper, immer auch so ein Bereich von Feinregulierung, Feinabstimmung ist. Jetzt gibt es ja nicht wenig Behandlungen und Medikamente, die stark auf Hormonbasis sind. Ich spreche jetzt mal konkret die Empfängnisverhütung an durch die Pille. Da wird ja sozusagen der weibliche Körper mit Hormonen überschwemmt. Was macht denn das mit der Schilddrüse?
Ja, also es gibt Frauen, die das relativ gut und lange aushalten. Aber es gibt, das ist jetzt so mein persönlicher Blick, immer mehr junge Frauen, die diese Hormone, die ja doch Fremdhormone sind, die haben nichts mit dem körpereigenen Hormon zu tun. Wie ich eben bei den Hormonen versuchte auszuführen, bei diesem Hormonnetzwerk, haben gerade die Sexualhormone nicht nur eine eigene Aufgabe, sondern sie werden umgewandelt in Folgehormone. Das heißt, aus dem Hormon A wird das Hormon A1, aus dem Hormon A1 A2 gemacht. Diese Umwandlung gelingt bei den künstlichen Hormonen, die in der Pille sind, nicht. Und dadurch sind Frauen in vielerlei Hinsicht durch Pillen, vor allem wenn sie kontinuierlich genommen werden, über viele Jahre, ohne eine Pause, ohne dass man einmal die möglichen Schäden mit ins Augenschein nimmt, oft dann so, wenn sie in die Wechseljahre kommen, mit einer zweiten Erkrankung behaftet, nämlich der Schilddrüse. Und auch junge Frauen sind relativ häufig schilddrüsenerkrankt, wenn zum Beispiel der Facharzt, der Gynäkologe, das nicht ständig überwacht. Also da muss man sehr vorsichtig sein und immer wieder auch gucken, weil man, wie gesagt, auch mit der Pille arbeitet man in der Chefetage. Das ist eine wichtige Regulation, die da beeinflusst wird mit nicht körperidentischen Hormonen.
Welche Erkrankungen der Schilddrüse sind denn so nach Ihrer Erfahrung in Ihrer Schilddrüsen-Schwerpunktpraxis, was sind so die, ja, ich möchte fast sagen, was sind so die Top Ten, was sind so die häufigsten, die Ihnen so begegnen?
Also im Grunde genommen gibt es eigentlich nur die Unterfunktion und die Überfunktion.
Okay.
Und die Unterfunktion kann ausgelöst werden durch Jodmangel. Das ist also der bayerische Kropf, wo die Schilddrüse verzweifelt versucht, durch mehr Wachstum mehr Funktion auszulösen, weil sie verzweifelt nach Jod ruft. Jod ist halt nun mal ein Meeresnährstoff, der durch Meeresfische oder durch Algen gebracht wird, oder durch Jodsalz, jodiertes Speisesalz. Aber die Unterfunktion neben dieser Jodmangelsituation ist häufig auch die Folge einer Entzündung. Und auch die Überfunktion ist eine Entzündung. Denn man muss, wenn man so die Schilddrüse charakterisiert, fällt mir immer nur das Bild ein einer Stadt, die keine Stadtmauer hat. Und deswegen alle fremden Krieger, die durch unser Blut ziehen, einfach in diese Drüse hineingehen können und auch dort kämpfen können, ohne dass die Schilddrüse eigentlich Kampf will, ohne dass in der Schilddrüse Anlass besteht, sich zu entzünden, wird die Drüse einfach durch Entzündungsheere, die zum Beispiel aus dem Darm kommen oder aus dem Bindegewebe oder sonst woher, quasi überflutet von außen und sitzt dann da und sagt, ich habe eigentlich gar nichts dafür getan, aber trotzdem bin ich jetzt entzündet und habe einen Schaden. Und deswegen ist die Schilddrüse oft nicht die Ursache, sondern man muss im ganzen Körper suchen, wo ist der Herd, wo gekämpft wird. Und wenn wir den beruhigen, hat die Schilddrüse oft eine Chance, sich vollständig zu regenerieren.
Das riecht ja geradezu, Dr. Schlett, nach ich kann selber Einfluss nehmen, zum Beispiel durch meine Lebensweise, durch meine Ernährung. Ist das so richtig?
Ja, die Schilddrüse hat natürlich, wenn sie einen starken Entzündungszustand erreicht hat, da kann man nicht mehr durch Essensauswahl sich noch allein helfen. Aber wenn man jahrelang bei sich, also Frauen jetzt zum Beispiel, wenn Frauen jahrelang bei sich beobachten, dass der Darm nicht stimmt. Man sagt dann, man hat einen Reizdarm oder man hat eine Zöliakie oder man hat sogar eine Colitis oder man hat Magen-Darm-Störungen, Übersäuerungen im Magen. Solche starken, kontinuierlichen Störungen muss man wirklich sehr ernst nehmen als Frau, gerade bezogen auf die Schilddrüse. Denn der Darm ist ja die Heimat des Immunsystems. Dort wird entschieden, kämpfen wir, machen wir Entzündung oder haben wir Ruhe und Frieden. Und wenn im Darm durcheinander ist, zum Beispiel, weil man Milch trinkt, wo man das Milcheiweiß nicht verträgt oder wo man Brot und Kuchen isst, obwohl man das Gluten nicht verträgt, wenn dann dort der Darm durcheinander kommt und man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man noch alles verträgt, wenn die Galle dann noch schwächelt, dann hat man und Blähungen kommen und der Darm schmerzt, dann ist man auf dem besten Wege, dass dieses Kampfgetümmel auch eine Schilddrüse mit angreifen und damit mit irritieren kann. Und für diese Form der Schilddrüse, vielleicht geht diese Frau dann zum Schilddrüsendoktor und gar nicht zum Magen-Darm-Doktor und dann sagt er, ja, die Schilddrüse ist ein bisschen entzündet, jetzt müssen wir was tun. Aber eigentlich müsste sie nur ihren Darm beruhigen, nur das essen, was sie verträgt. Und wenn dann unten wieder Ruhe und Frieden herrscht, geht in der Schilddrüse auch der Krieg in den Hafen. Es hört wieder auf. Die Schilddrüse beruhigt sich. Und so muss man immer bei der Schilddrüse den ganzen Körper anschauen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute: Schilddrüse, kleines Organ mit großer Wirkung. Wir sind schon mitten im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist Mediziner und Apotheker und er arbeitet auch in einer Schilddrüsen-Schwerpunktpraxis in Aschaffenburg. Wir haben uns darüber unterhalten, ja, wo sitzt sie, was sind die Aufgaben der Schilddrüse, wie hängt es so zusammen, was reguliert sie, was steuert sie. Jetzt wird es auch Zeit, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mit ins Spiel kommen. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie vielleicht selber betroffen von einer Schilddrüsenerkrankung? Wie geht es Ihnen damit? Ist es vielleicht besser geworden und können Sie uns erzählen, wodurch es besser geworden ist? Was für Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Sie erreichen uns im Münchner Studio unter der Rufnummer 089 517 008 008. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie einfach vor 0049 89 517 008 008. Unser Thema heute: Schilddrüse, kleines Organ mit großer Wirkung. Wir sind im Gespräch mit Ihnen und mit Dr. Siegfried Schlett und hören jetzt etwas Musik. Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute: die Schilddrüse, kleines Organ mit großer Wirkung. Wir sind im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist Mediziner und Apotheker und arbeitet in einer Schilddrüsen-Schwerpunktpraxis. Dr. Schlett, wenn ich mich jetzt in meiner eigenen Umgebung anschaue, ich kenne x Leute, die zum Beispiel diesen feinen weißen Strich am Hals haben, also die Narbe, die Folge einer Schilddrüsenoperation ist. Ich kenne sehr viele Leute, die ja ständig Thyroxin oder sowas zu sich nehmen müssen. Geht es allen so? Gibt es wirklich so viele Leute, die Probleme mit der Schilddrüse haben? Und ist es schon immer so gewesen, Dr. Schlett?
Also die Schilddrüse war schon immer ein sehr sensibles Organ und wie ich vorhin an diesen Reiseberichten im 19. Jahrhundert versuchte zu zeigen, gab es schon immer auch Personen, die Schilddrüsen erkrankt waren. Aber ich glaube, dass die moderne Welt, die gerade für Frauen oft eine Beeinflussung der natürlichen Hormone mit sich bringt, da doch eine Zunahme verzeichnet. Und wie Sie auch beobachten, geht es anderen Leuten ähnlich, dass einfach Schilddrüsenerscheinungen durchaus, die Drüse ist sehr sensibel und wir müssen eigentlich mehr auf die Schilddrüse achten, denn alle die, deren Schilddrüse mal draußen ist oder die, deren Schilddrüse durch das Immunsystem quasi abgenagt ist, sodass keine mehr da ist, die müssen ihr ganzes Leben Schilddrüsenhormone nehmen und können da nicht rechnen, dass was nachwächst.
Ist es so, ich meine, Sie haben jetzt dargelegt, wie empfindlich eigentlich die Schilddrüse so ist. Sie haben das Bild verwendet der Stadt ohne Stadtmauer und dass sozusagen auch die Schilddrüse auch häufig, ich sage es mal so, der Kollateralschaden von anderen entzündlichen Prozessen im Körper ist. Das heißt, die Schilddrüse ist extrem sensibel, so wie ich das jetzt sehe, aus Ihrer Schilderung, auch für Umwelteinflüsse. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo die Umwelteinflüsse nicht gerade abnehmen, sondern eher zunehmen. Zusätze zu Lebensmitteln, Atmosphäre, Sonneneinstrahlung, was weiß ich. Wie hängt das oder wie beeinflusst das unsere Schilddrüse und wie kann ich da reagieren? Weil ich kann mich ja meiner Umwelt nicht entziehen.
Sie sprechen im Grunde genommen die Funktion des Immunsystems an. Ah. Das Immunsystem wird ja durch unsere moderne Zeiten mit neuen Lebensmitteln, mit Antibiotika, mit Rückständen, mit allen möglichen neuen Substanzen, auch im täglichen Umgang, Gerüchen, Plastik, Ausdünstungen, wird auch das Immunsystem konfrontiert und muss entscheiden, ist es gut, ist es schlecht, ist es ein Virus, ist es ein Bakterium, muss ich kämpfen oder kann ich es durchwinken? Und diese ja, Anstrengung oder wie soll man sagen, dieser stärkere Stress, den beobachtet man ja in der ganzen Medizin, dass diese Autoimmunerkrankungen zunehmen. Und das heißt, das Immunsystem fährt einfach auf einer höheren Ebene und damit fallen dann gewisse Zellsysteme plötzlich, kommen in den Fokus, wie man gegen die kämpfen müsste. Das Bindegewebe, Gelenke, der Darm und auch die Schilddrüse, die Haare. Es gibt unendliche Erkrankungen, wo mittlerweile das Immunsystem einfach nur überreagiert und die Schilddrüse kann da auch ein Opfer dieser Autoimmunreaktion sein. Aber wie gesagt, auch das Immunsystem hat seine Ursachen. Also diese Überarbeit des Immunsystems kommt auch nicht aus heiterem Himmel, sondern hat konkrete Ursachen. Und da, wie gesagt, ist der Darm sehr häufig. Und allein wenn man versucht, vom Darm her ruhig zu leben, hat man schon für die Schilddrüse sehr viel gewonnen.
Sie haben es eingangs schon erwähnt, die beiden Haupterkrankungen der Schilddrüse, Überfunktion und Unterfunktion. Sie hatten erwähnt, dass ein Symptom der Unterfunktion sind die kalten Füße auch im Sommer, dass man eben sogar mit Socken im Sommer ins Bett gehen muss.
Ja, also die Unterfunktion hat Symptome, die sind so häufig, dass man manchmal das Gefühl hat, das kann doch nicht wahr sein.
Erzählen Sie.
Und zwar viele Frauen leiden an Verstopfung. Und zwar an Verstopfung, obwohl sie versuchen, Gemüse, Salat und faserreich zu essen. Und sie beschreiben dann auch, dass sie einfach oft das Gefühl haben, der Darm kriegt die Kraft nicht her, den Stuhl auszutreiben. Und dann heißt es, die Frauen trinken zu wenig, also trinken Frauen mehr. Frauen trinken mehr, der Stuhl wird ein bisschen besser, Frauen nehmen Ballaststoffe, da wird der Stuhl auch ein bisschen besser, aber es bleibt diese energetische Schwäche. Und die das zweithäufigste Symptom einer schwachen Schilddrüse ist die Verstopfung. So banal das jetzt auch herkommt, aber viele Frauen, die in die Praxis kommen, berichten mir, nachdem die Schilddrüse ein bisschen aktiviert wurde, wissen Sie, ich kann jetzt wenigstens dreimal in der Woche, habe ich jetzt Stuhlgang. Früher hatte ich immer nur einmal, es war furchtbar. Und da kann vielen Frauen auch die Schilddrüsenhormone nehmen. Und wo der Laborarzt sagt, na ja, also die Werte sind in Ordnung und trotzdem frieren die Frauen, haben Verstopfung. Und diese beiden Symptome zeigen, dass an der Feinjustierung der Schilddrüse noch nicht alles optimal ist.
Gibt es noch mehrere Symptome der Unterfunktion jetzt außer den kalten Füßen und der Verstopfung?
Ja, das ist ein Symptom, wo ich oft Frauen einfach vor mir sehe, die mit Antidepressiva kommen, also mit Arzneimitteln behandelt werden, weil man denkt, es sei eine Depression. Aber eine Schilddrüsenschwäche macht keine Depression. Eine Schilddrüsenschwäche macht eine Antriebsstörung oder eine Motivationsstörung. Die Frauen, es sind ja hauptsächlich Frauen, die zu mir kommen, die beschreiben das aber genauso. Die sagen, wissen Sie, früher konnte ich alles Mögliche machen und dann hat die Kinder waren da, ich habe dann gearbeitet und habe dann noch Gardinen gewaschen und alles Mögliche. Und heute, wenn ich schon aufstehe, ist es alles so zäh. Ich weiß nicht, soll ich erst das machen oder jenes machen? Das ist keine Depression. Das ist einfach eine Motivation und Antriebsstörung. Und wenn man diese Antriebsstörung, die genauso zäh ist, wie quasi der Darm keinen Stuhl absetzt, weil die Energie dort fehlt, fehlt im Hirn auch die Energie, Entscheidungen zu treffen. Und da kann man vielen Frauen dann helfen, wenn die Schilddrüse einfach optimaler funktioniert, dass sie sagen, wissen Sie, jetzt bin ich wieder einfach vital. Jetzt denke ich wieder, jetzt mache ich meine Entscheidungen. Und ein wichtiges Zeichen, nachmittags bin ich nicht mehr so kaputt. Also wenn so 15, 16, 17 Uhr die Energie dramatisch abfällt und man hat das Gefühl, jetzt im Sofa, sonst überlebe ich nicht. Also wenn man wirklich müde wird und stark müde wird, dann sollte man immer an die Schilddrüse denken. Es ist nicht die morgendliche Müdigkeit, sondern die nachmittägliche. Weil die Schilddrüse wenn wir schlafen, dann regeneriert die Schilddrüse sich, weil sie hat keine Anforderungen nachts. Und dann hat sie morgens so eine Art Startkapital wieder aufgebaut. Aber dieses Startkapital reicht halt nur bis nachmittags. Und dann kommt ein quasi, ja, dann kommt diese berühmte nachmittägliche Schwäche. Und das sind auch so typische Zeichen einer Schilddrüsenunterfunktion. Und das muss nicht mal im Labor zu sehen sein, sondern nur von den Symptomen. Aber die Symptome bedeuten für die Patienten Unangenehmes, bedeuten wirklich also so eine chronische Verstopfung, wenn dann die Hämorrhoiden dazukommen. Das sind auch Folgeerkrankungen durch diese Schilddrüsenschwäche möglich. Also jetzt haben wir bei der Unterfunktion schon vier wichtige Symptome da zusammengestellt. Also die Kälte, dann haben wir die Verstopfung und haben die Motivationsfrage und auch die nachmittägliche Energie, die verloren geht. Das sind so vier Beobachtungspunkte, die kann man auch als Patient zu Hause einfach mal so ein bisschen ruhig anschauen und dann auch das zusammenfassen und sagen, hier, man kann zum Beispiel unter der Achsel morgens im Bett die Temperatur messen, damit man mal sieht, wie warm oder wie kalt man ist. Und bei Schilddrüsenerkrankungen, wo die Schilddrüse schwächelt, sind die Temperaturen oft unter 36, obwohl die 36,5 plus sein sollten. Mhm. Und allein daher, wenn man dann so ein bisschen ein Tagebuch führt, kann man mit seinem Hausarzt schon auch sprechen, kann sagen, hier schau, also es gibt doch einige Funktionen, die bei mir schwächeln. Und ich glaube, weil ich an der Schilddrüse erkrankt bin, dass wir da noch ein bisschen nachlegen müssen.
Jetzt haben wir die Symptome der Unterfunktion gehabt. Wie sieht es denn mit den Symptomen der Schilddrüsenüberfunktion aus? Das sind dann Leute, die wahrscheinlich nicht müde sind, oder?
Ja, das ist genau das Gegenteil. Das ist der Vulkanausbruch. Der Vulkan, dass einfach der Puls zu schnell ist. Und das bemerken viele Frauen nachts, dass sie plötzlich einfach aufwachen. Und dann merken sie, sie sind unruhig, das Herz schlägt am Hals oben und der Puls ist 90, 95, 85, obwohl sie normalerweise nur 62 oder 65 hätten. Also das ist ein Symptom, der Puls, dass er zu schnell wird, dass das Herz unregelmäßiger wird oder dass der Blutdruck aus dem Nichts heraus einfach nach oben geht. Dass sie unruhig schlafen, dass sie abnehmen, und dass sie für die anderen Leute unerträglicher werden, wenn man es so formuliert. Man wird nervös. Man kann nicht mehr so, man ist nicht mehr geduldig. Man reagiert sofort, denn in einem selber ist alles beschleunigt. Und wenn der Ehepartner einfach in seiner gewohnten Geschwindigkeit denkt, denkt man selber jetzt doppelt so schnell. Das heißt, der andere ist langsam. Also wird man ungeduldig. Und die andere sagt, was ist denn heute mit dir los? Ja, bist du narrisch oder was? Ich habe doch gar nichts gesagt und trotzdem bist du auf 150. Also diese Kontrolle wird schwieriger für einen selber. Aber es sind, oder man hat das Gegenteil von Verstopfung, häufigen Stuhlgang. Das muss kein Durchfall sein, sondern, wissen Sie, ich muss 2-3 Mal am Tag Stuhl absetzen. Früher war das nicht. Und Sie sehen, so kann man sich quasi so eine Art Symptomenliste für die Unterfunktion und für die Überfunktion machen, weiß dann, wo man liegt und wie die Schilddrüse bei einem arbeitet. Und diese Überfunktionen, es ist ganz erstaunlich, die brechen manchmal zum Beispiel auch nach Grippen, wenn man eine Grippe hat, eine Virusgrippe. Und plötzlich ist man hinterher total in dieser Situation, weil die Schilddrüse durch die Kampftätigkeit des Immunsystems während der Grippe in Mitleidenschaft gezogen wurde und sich jetzt die Schilddrüse selber entzündet hat, obwohl sie keine Grippe hat, die Schilddrüse. Und so gibt es da so Querverbindungen bei Entzündungsreaktionen oder auch wenn Frauen Kinder geboren haben und der Hormonhaushalt der jungen Mutter sich wieder normalisieren muss, gibt es ja die berühmte 6-Wochen-Depression. Und da gibt es auch Schilddrüsenerkrankungen, weil plötzlich die Hormone nicht mehr zueinander passen. Also die Sexualhormone in dem Fall, Progesteron und Östrogen. Und da kriegt die Schilddrüse die Krise, weil sie denkt, ja, was ist denn jetzt los? Meine Freunde waren gestern noch da, heute sind sie nicht mehr da. Und allein dieser Umstand kann der Schilddrüse schon eine Entzündung bereiten. Das ist eine richtige Indikation, die heißt Thyroiditis postpartum, also die Schilddrüsenentzündung unmittelbar nach der Geburt. Und da muss man halt reagieren. Und was kann man machen bei solchen akuten Entzündungen? Ich habe einen Kollegen, der sitzt in Bamberg, das ist der Kollege Rieger, und der hat eine sehr gute Idee gehabt. Der sagt nämlich, wir müssen eine entzündete Schilddrüse behandeln wie ein dickes Knie. Und was machen Sie bei einem dicken Knie oder nach einem Insektenstich? Sie kühlen. Also kann man auch eine entzündete Schilddrüse abends mit einem, nicht mit dem Eispack, sondern mit einem kalten Lappen kühlen. Das ist zwar jetzt keine durchgreifende therapeutische Maßnahme, aber es ist eine Möglichkeit zu Hause, wenn man plötzlich merkt, verdammt, der Puls ist wieder so hoch und ich bin wieder so unruhig. Bleibt man nicht ganz inaktiv, sondern denkt, na, ich kann vielleicht doch ein bisschen, ja, das Ganze bremsen und macht einen Umschlag am Hals. Und das ist oft sehr hilfreich.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute Schilddrüse, kleines Organ mit großer Wirkung. Wir sind mitten im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett, er ist Mediziner und Apotheker. Sie können sich einbringen in die Sendung, wenn Sie Fragen an Dr. Schlett haben, wenn Sie selber vielleicht betroffen sind von einer Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion oder wenn Sie andere Symptome haben, wo Sie meinen, vielleicht könnte das die Schilddrüse sein. Oder Sie selber wissen schon, dass Sie eine Schilddrüsenerkrankung haben und möchten uns erzählen, wie Sie damit klarkommen, was Sie damit tun. Das Hörertelefon, das ist jetzt für Sie freigeschaltet, 089 517 008 008. Nochmal 089 517 008 008.
Und bis vielleicht dann, darf ich gerade noch was zu den Ultraschalluntersuchungen sagen.
Klar, klingen Sie sich ein.
Man kann die Schilddrüse untersuchen, indem man Blut untersucht, und da sollten alle Personen, die sich nicht gut eingestellt fühlen, nicht nur das Steuerungshormon zum Hirn, wovon wir am Anfang sprachen, das TSH, Theodor Heinrich Siegfried, untersuchen lassen, sondern vor allen Dingen die richtigen Hormone T3 und T4, die im Blut herumschwimmen. Das ist mal ganz wichtig, damit man weiß, was produziert mein Drüslein noch. Und dann gibt es die Untersuchung, dass man einen Ultraschall macht. Das macht dann entweder der vorgebildete Hausarzt oder der Endokrinologe oder der Nuklearmediziner und sieht dann, ob die Schilddrüse kleine Knubbel hat oder ob sie unterschiedliche Färbung hat. Und da gibt es dann immer den Knoten und den kalten Knoten. Die Schilddrüse ist ständig in Korrespondenz mit körperlichen Immunreaktionen. Und dieses Bild kann sich auch in jedem Jahr ändern. Da soll man nicht unruhig werden, sondern der Schilddrüse einfach wieder zur Ruhe zurückverhelfen. Nur wenn man natürlich einen Knoten spürt, der hart ist und den auch dann der Arzt spürt, dann muss man dann untersuchen, ob nicht da die Zellen auch einen Schilddrüsenkrebs entwickeln. Der wird mittlerweile sehr gut behandelt. Aber die normale Schilddrüse, die auch unter dem normalen Leben leidet, unter den Lebenskrisen leidet, die hat immer einen kleinen Knacks weg. Wenn man eine Schilddrüse mit 40 Jahren anschaut, dann ist die nicht mehr ganz ruhig und schön, sondern die hat einfach ihre Geschichte. Und die zeigt Fingerprints aus ihrer Geschichte. Aber das wird deswegen nicht gleich krebsig.
Fingerprints aus der Geschichte. Wir hören an dieser Stelle ein bisschen Musik. Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute ist Schilddrüse, kleines Organ mit großer Wirkung. Wir sind im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett, er ist Mediziner und Apotheker. Und aus Österreich, wo genau weiß ich nicht, ist uns zugeschaltet die Frau Spanocki. Hallo, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
Grüß Gott, Herr Dr. Schlett. Ich höre mit großem Interesse diese Sendung, weil ich selbst eine Schilddrüsenbetroffene bin und habe eine Frage. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und sage, ich möchte wieder mal eine Kontrolle, Blutuntersuchung machen, dann werden nie die Schilddrüsenantikörper automatisch mit untersucht. Und mir hat einmal ein Arzt gesagt, nachdem ich schon viele Jahre einen kalten Knoten habe, ich soll die Antikörper untersuchen lassen. Und die sind also sehr, sehr überhöht. Aber warum interessiert das einen Schulmediziner nicht?
Ja, die Antikörper, von denen Sie jetzt sprechen, zeigen natürlich, dass Sie eine Hashimoto-Erkrankung hatten,
genau,
oder noch eine akute haben. Ich würde mich da auch jetzt nicht so stark auf die Antikörper konzentrieren, sondern mehr darauf, wie sie eingestellt sind. Weil
ja, ich nehme eben keine Medikamente. Man wollte mir diesen kalten Knoten, wollte man mir sofort entfernen, wie man ihn das erste Mal untersucht hat. Ich habe ihn nach dem vierten Kind hat sich der entwickelt.
Sehen und Sie, genau, das ist ja die ganz typische, diese sogenannte Fingerprint. Sie sind eine Mutter, haben 4 Schwangerschaften und eine große Hormon, also Sexualhormonkonzentration im Blut gehabt. Und das hat die Schilddrüse einfach nach dem vierten Kind nicht mehr so ganz weggesteckt. Es ist die Frage, welche dieser Symptome, wir haben ja vorhin die Überfunktion und die Unterfunktion in so Gruppen zusammengefasst. Wo würden Sie sich denn ansiedeln?
Ich würde sagen, dass das wechselt bei mir.
Sehen Sie, das ist auch ganz typisch. Und es zeigt eigentlich, dass die Schilddrüse noch ein bisschen unruhig ist. Was macht
sie ist sehr unruhig. Schilddrüsen?
Man kann zum Beispiel Vitamin Dora geben, Vitamin D.
Ja.
Vitamin
ja.
D beruhigt das Immunsystem. Sie müssen auf Ihren Darm achten.
Ja, das ist ohnehin ein Dauerproblem seit Kindheit.
Da kommt dann das erschwerend noch dazu. Ich würde mich an Ihrer Stelle fast nur auf diesen Darm noch mal konzentrieren.
Ja, das tue ich.
Mal 14 Tage einfach so eine Art milchfreie und glutenfreie Diät machen. Einfach mal so. Einfach mal probieren, 14 Tage lang diese Eiweiße meiden. Und nur oder ein bisschen Bitterstoffe dazu trinken.
Ja.
So, gibt es von der Hildegard von Bingen, gibt es auch so Bittertonika, die heißen Bitterkraft.
Ja,
und wenn man da versucht, einfach den Darm mal zur Ruhe zu bringen.
Darf ich noch was fragen, wenn Sie sagen milchfrei, zählt da auch Schafmilchprodukte, zählen die auch dazu oder nicht?
Ja, für diese Intensivzeit, also man muss so eine Art Schnitt machen. Und der Schnitt, je radikaler, der ist 14 Tage, desto besser.
Ich verstehe.
Und
also
dann
auch
kann man
Geht.
Sich nach den 14 Tagen, wenn man das Gefühl hat, naja, das ist jetzt gar nicht schlecht, mal probieren, zum Beispiel, in diesen 14 Tagen würde ich auch zum Beispiel nichts Rohes essen, sondern nur gekocht.
Ja, genau.
Dass man einfach mal 14 Tage quasi so eine Art Krankenkost mit eingeschränkter Breite isst.
Ja.
Und dann nach 14 Tagen kann man sehen, wo könnte ich mich weiterentwickeln, wo könnte ich jetzt mal zum Beispiel frische Tomaten. Schauen wir mal, wie die frischen Tomaten tun. Da macht man wieder eine Woche lang damit und sieht, aha, das hilft, bringt gar nichts, der Stuhl ist weiter gut. Also wissen Sie, das ist nicht der Big Player. Und dann machen Sie mal einen Milchversuch. Essen Sie mal einen Joghurt. Und wenn Sie danach dem Joghurt essen, sofort an den Darm denken oder da unten, auf jeden Fall vielleicht mal ein paar Blähungen und es ist so ein bisschen unruhig, dann wissen Sie, das ist der Big Player. Der macht den Darm unruhig. Und es ist oft, ist es die Milch auch bei Leuten, die glauben, sie sind ganz gesund, sie sind Bauern und weiß Gott was alles, kann die Milch trotzdem auch nicht das Milch, der Milchzucker, sondern es ist das Eiweiß. Und wenn man da dann schon mal Ruhe hat, wird die Schilddrüse sich mit beruhigen.
Ja,
aber ich kann natürlich jetzt nicht alle Details ausführen, die eventuell noch mit im Spiel sein könnten bei Ihrer unruhigen Schilddrüse. Wenn Sie Überfunktionen haben, versuchen Sie ein bisschen zu kühlen.
Ja.
Wenn Sie Unterfunktionszeichen haben oder Phasen haben, einfach ein bisschen Jod nehmen. Das kann man ruhig machen, weil Sie nicht eine hoch aufgeschwollene Schilddrüse haben. In diesem Stadium wird man kein Jod geben. Aber wissen Sie, es kann durchaus notwendig sein, dass Sie mal eine kurze Zeit niedrig dosiertes Thyroxin nehmen, einfach um der Schilddrüse zu sagen, liebe Schilddrüse, jetzt leg dich zurück, ich bring dir deine Hormone schon vorbei, wir machen jetzt ein bisschen Erholungsurlaub für dich und dann kann sich die Schilddrüse in der Zeit regenerieren. Das heißt aber nicht, dass Sie dieses Thyroxin ein Leben lang nehmen müssen, sondern dass Sie einfach die Regenerationszeit, das kann immer ein halbes Jahr sein, für die Schilddrüse damit quasi so ausbreiten und dann nach einem halben Jahr reduzieren Sie wieder Ihr Thyroxin und dann kann die regenerierte Schilddrüse wieder komplett mitarbeiten und konnte sich aber so regenerieren, dass sie nicht mehr entzündlich mitarbeitet. Verstehen Sie? Vielleicht so viel zu diesem, aber Sie haben ein sehr typisches, komplexes Thema. Sie waren schwanger. Viele Frauen sind nach der Schwangerschaft Schilddrüsenopfer. Und sie haben eine Mischung, wo die Schilddrüse mal kämpft und dann ist sie wieder erschöpft, dann hat sie wieder eine Unterfunktion. Aber die Symptome, die Sie nennen, sind für den Doktor sicher sehr viel. Und er sagt, mein Gott, schon wieder Symptome dahin. Ich werde ganz unruhig mit Ihnen, weil einmal sagen Sie es so, einmal sagen Sie es so. Seien Sie sicher, es gehört zu dieser Schilddrüsensache. Und die Doktors müssen das halt irgendwie aushalten und müssen schauen, dass sie ein Stück weit Ihnen helfen. Machen Sie es gut.
Danke, Frau Spanucki, für Ihren Anruf und für Ihre Hinweise. Jetzt begrüße ich aus Bad Homburg die Frau Molitor. Frau Molitor, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Dr. Splett. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Aber ich habe jetzt eine Frage. Und zwar, ich habe immer so plötzlichen Bluthochdruck. Und meine Ärztin hat gut die Schilddrüsenhormone alle untersuchen lassen, T3, T4 und TSH. Und auch hat mich auch zur Ultraschalluntersuchung geschickt. Und jetzt kam heraus, der linke Lappen ist so voller Knoten, aber der rechte nicht so und ist etwas vergrößert. Und die Empfehlung ist, gleich alles, die ganze Schilddrüse entfernen. Und damit kann ich mich gar nicht anfreunden. Und deswegen frage ich Sie, ist das wirklich nötig? Kann ich diese kleinen Knoten auch anders wie beeinflussen, dass die sich auch wieder irgendwie zurückbilden?
Muss ich mich fragen, wie hoch die Blutdruckkrisen sind? Wie hoch geht der Blutdruck rauf?
Also auf 150 oder 170 auch schon mal.
Also das ist noch wirklich durchaus überschaubar. Da würde ich mir jetzt noch keine großen grauen Haare wachsen lassen. Darf ich fragen, wann das begonnen hat? Sind Sie da in die Wechseljahre bekommen oder wann kam es?
Ja, direkt nach einem Unfall. Ich hatte vor 2 Jahren oder 2016 einen schweren Unfall. Und da kam das mit dem Blutdruck auf. Der ging gar nicht mehr richtig runter. Und da fing das an.
Hatten Sie denn auch Störungen an der Halswirbelsäule?
Nein. Nein. Ich hatte einen Kieferbruch, also sowas.
Ja, aber Sie hatten eine Störung am Kopf.
Ja.
Und es kann natürlich sein, weil wissen Sie, vom Hausfrauenverstand muss man auch als Doktor sagen, wenn was nach einem bestimmten Unfall gekommen ist, muss dieser Unfall ursächlich damit in Verbindung sein. Wenn der Kiefer gebrochen ist, kann es durchaus sein, dass Ihre Halswirbelsäule da seinerzeit leicht verschoben wurde. Und diese Verschiebung kann Blutdruckkrisen auslösen, sodass gar nicht unbedingt die Schilddrüse der ursächliche Verursacher von diesen Schilddrüsenkrisen, von diesen Bluthochdruckkrisen ist. Also da würde ich nochmal zum Beispiel zu jemandem gehen, der manuelle Therapie macht oder der sich mit Halswirbelsäulenmuskulatur auch mal eine Aufnahme machen der Halswirbel. Das scheint mir doch da eher angesagt.
Aber mit den Knoten könnte ich jetzt nicht, sagen wir mal, jetzt mit
die. Also die Schilddrüse würde ich jetzt auf keinen Fall entfernen bei Ihnen, weil die einfach im Grunde genommen, also ich meine, aus der Ferne ist es natürlich nicht sehr, ich kann da keine wirkliche Diagnose stellen bei Ihnen, aber ich würde mir das auf jeden Fall nochmal orthopädisch abklären lassen, ob nicht die Halswirbelsäule der Verursacher ist. Hatten Sie denn auch einen Stoß in den Rücken bekommen?
Nein, das kann ich so nicht sagen. Nein, ich war immer im Krankenhaus. Ich habe nur also richtig diese Schwellung im Gesicht gehabt.
Weil wissen Sie, das Hirn, das da im Hals aus dem Kopf herauskommt, das darf keinen Druck erleiden. Ja. Und wenn die Halswirbelsäule leicht verschoben ist, ist dieser Bereich unter Druck. Und da gibt es Punkte, die wirklich Bluthochdruck auslösen.
Ja, das kann sein, ja.
Bitte, alles Gute Ihnen.
Danke, Frau Molitor, für Ihren Anruf und Ihnen gute Besserung. Alles Gute.
Aber Sie sehen an diesem Beispiel, wie natürlich jede Schilddrüse ab einem gewissen Alter diese sogenannten Fingerprints der Geschichte trägt. Und dann kann man diese Schilddrüse sofort zum Bösewicht erklären und herausnehmen. Und das ist, finde ich, häufig wird es sehr schnell gemacht. ohne nochmal zu prüfen, ob nicht doch eine andere konservativere Therapie möglich ist.
Jetzt begrüße ich aus Henningsdorf die Frau Sacher. Frau Sacher, willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, guten Tag. Ich habe folgende Frage. Ich habe schon mal angerufen und da hatte der Herr Dr. Schlett einen Hinweis gegeben über die ATP-Tätig-Aktivität. Ich will aber noch mal kurz zusammenfassen. Ich hatte einen kalten Knoten, 4 Zentimeter von der Kindheit an, ist 2007 operiert worden, ist ein Schaden entstanden, eine Stimmbandlähmung, die ist teilweise korrigiert, ein Stimmband schließt nicht richtig, die Medikation ist allmählich auf L-Torox 100 Mikrogramm hochdosiert worden. Sonst bin ich TSH, T3, T4 ständig in Überwachung, ist jetzt im guten Bereich. Trotzdem ist nach der Operation wieder kleine kalte Knoten entstanden. Sie hatten in einer Sendung gesagt, die ATP-Aktivität sollte überprüft werden, habe ich machen lassen, war zu niedrig. Ich habe eine Verordnung bekommen von der Ärztin Q10, Galgatum Plus und BHI, hat nichts genommen, nützt. Ich bin weiterhin auch früh schon müde, auch nach Tätigkeiten dann müde, auch diese Nachmittagsmüdigkeit. Und
nur bei Ihnen denn nur die Hälfte der Schilddrüse entfernt.
Körpergewicht, BMI 30, also ich nehme sehr schnell zu und sehr schlecht.
Also die Schilddrüse wurde nur zum Teil entfernt.
Ja.
Und dann ist die restliche Schilddrüse ja eigentlich noch da.
Ja.
Kann man sagen. Wenn Sie aber jetzt L-Thyroxin 100 bekommen, würde das einen Eindruck machen, wie wenn Ihre Schilddrüse nicht mehr arbeitsfähig ist. Da aber, wenn man 4 Zentimeter von der Schilddrüse wegnimmt, immer noch so viel Schilddrüse übrig bleibt,
Entschuldigung,
dass diese Drüse arbeiten möchte.
Da, wo der Knoten war, die haben sie komplett entfernt, der Lappen.
Ja.
Jetzt ist nur noch der ohne Knoten war, aber da haben sich kleine Knoten gebildet nach der Operation.
Sagen,
aber es ist jetzt längere Zeit nicht untersucht worden.
Ja, diese Drüse ist auf jeden Fall noch da und die möchte arbeiten. Und wenn Sie jetzt L-Thyroxin 100 nehmen, tun Sie so, wie wenn Sie überhaupt keine Schilddrüse mehr hätten. Denn 100 Mikrogramm ist die Menge, die eine gesunde europäische Schilddrüse am Tag produziert. Also die Schilddrüse ist nicht richtig eingestellt und wahrscheinlich fehlen Substanzen in der Schilddrüse, die die Schilddrüse selber auch beschützen. Zum Beispiel Selen ist wichtig.
Habe ich auch genommen, 200 Tabletten, hat nichts genutzt.
Ja, da kann man natürlich jetzt am Radio nicht mehr viel weitermachen. Ich weiß nur, dass wenn die halbe Schilddrüse da ist und man 100 Mikrogramm T4 nimmt, ist die Schilddrüse nicht richtig behandelt. Und dadurch sind sie müde schon morgens, haben vielleicht noch andere entzündliche Zeichen, aber mit dem ATP würde ich das jetzt nicht in Verbindung bringen. Gell? Verbleiben wir vielleicht so.
Dankeschön, Frau Sacher. Ihnen auch weiter gute Besserung. Alles Gute. Die nächste Hörerin, die ist uns aus Köln zugeschaltet oder aus dem Raum Köln. Das ist die Frau Pischteck. Hallo, Frau Pischteck. Grüße Sie in der Lebenshilfe.
Ich grüße Sie beide. Grüß Gott. Ich habe ein Problem, Herr Doktor. Ich bin müde früh, ich bin müde Nachmittag. Die Energie, Abfall ist so groß, ich habe kalte Füße auch durch Sommer. Ich habe immer gehabt gute Werte. Es wurde nicht behandelt. Knoten war ich gar nicht. Puls, manchmal ist es so hoch, dass es kommt bis 140.
Antidepressiva. Ja, also ich glaube, wurde denn bei Ihnen schon mal das Jod untersucht? Wurde schon mal untersucht, wie viel Jod im Urin ist?
Nein.
Wenn man das untersucht, sieht man, ob der Körper genug Jod hat, seine Schilddrüse richtig zu ernähren. Also die Symptome, die Sie zeigen oder die Sie spüren, sind auf jeden Fall tendenziell eine Unterfunktion.
Ja.
Und wenn die Schilddrüse noch da ist und auch vom Volumen her noch unverändert ist, würde ich zunächst mal Jod geben. Das kann man entweder mit einem Jodid, was man in der Apotheke kaufen kann.
Aber ich muss vorher untersuchen geben.
Bitte, ich habe Sie nicht verstanden.
Ich muss vorher den Urin untersuchen.
Das ist die ganz klassisch medizinische Reihenfolge. Mhm. Man kann aber auch mit den Symptomen einfach wuchern und sagen, die Symptome deuten auf die Unterfunktion. Also gehe ich einfach mal in eine Behandlung einer Unterfunktion, die beginnt mit Jod, ohne dass ich im Urin erstmal untersuchen muss, sondern damit es gleich losgeht, weil viel falsch machen können Sie mit einer kleinen Jodkur nicht. Und das ist auch wirklich sehr wichtig, dass man sich an den Symptomen orientiert. Die Laborwerte oder auch der Ultraschall sind ein Medium. Das andere Medium ist, wie Sie sich fühlen. Und ich bin eigentlich eher geneigt, dem, wie man sich fühlt, nachzugehen und sagen, versuchen wir doch das zu optimieren, statt meinen Laborwert zu behandeln, versuche ich die Person zu behandeln in ihrer individuellen Lage. Darf ich fragen, ob Sie blutarm sind?
Ja.
Sehen Sie, das ist der zweite große Symptomenkomplex, der in eine Schilddrüsenunterfunktion hineinspielt, wenn man zu wenig Eisen hat und zu wenig B12, dann wird von dieser Seite das Blut immer energieschwach sein. Und dann addiert sich die Schwäche, die vom Blut herkommt, mit der Schwäche, die von der Schilddrüse herkommt. Und beide Sachen zusammen geben dann so ein Gemisch, wo der Arzt auch wirklich ihr Blut stärken soll, Eisen geben soll, B12 geben soll, damit von daher mehr Kraft da ist.
Ich bekomme B12 in Spritzen. Ich habe jetzt angefangen,
Fluoradix-Saft.
Ich habe bekommen Infusion mit...
Das ist sehr gut. Infusion mit Eisen ist
sehr
gut, weil die im Körper direkt ankommen. Jetzt müssen Sie da ein bisschen Geduld haben, ein paar Wochen, bis der Körper aus dem Eisen und dem B12 neue Blutkörperchen macht.
Sollte ich Eisen in Infusion annehmen?
Das kann ich leider aus der Ferne nicht sagen, aber normalerweise genügen 1-2 Infusionen, je nachdem, wie stark Ihr Eisenmangel oder Ihre Anämie ausgebildet ist. Aber das weiß der Doktor. Da ist man eigentlich mit wenig Infusionen, kommt man schon mal hin, damit der Körper wieder ein Depot hat. Und dann kann man mit Tabletten, mit Eisentabletten oder Kapseln oder Säften, es gibt ja auch diesen Fluoradix Eisen- oder Kräuterblutsaft, das ist so ein Getränk mit Vitaminen und Mineralien und Eisen, kann man damit dann weitermachen. Aber die Schilddrüse allein, ohne dass man das Eisen und das rote Blut verbessert, wird die Energie über den Tag nicht hinkriegen. Können wir so verbleiben? Ich danke Ihnen auf jeden Fall für den Anruf und viele Grüße nach Köln.
Von Köln schalten wir jetzt weiter nach Langenbruck zur Frau Wenger, die schon eine ganze Weile wartet. Frau Wenger, ich grüße Sie. Willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, grüß Gott. Danke für die schöne Sendung. Und ich hätte die Frage, ob das bei Männern auch so ist mit den kalten Füßen und mit Stuhlproblemen.
Ja, Männer sind seltener betroffen, aber durchaus. Und wenn die Symptome in diese Richtung hindeuten, kann ihr Mann durchaus einen Jodmangel haben. Er kann zum Beispiel sagen, wenn Sie fragen, jetzt zieh doch mal deine Krawatte an. Da sagt er, nein, Krawatte mag ich nicht. Ich kann meinen Hals oben nicht zuschnüren. Das sind so Zeichen, wo auch bei Männern zu bemerken ist, dass da was geschwollen ist am Hals. Das ist übrigens ein Symptom, was man ernst nehmen sollte und nicht als komische, Eigenart. Denn wenn die Schilddrüse da am Hals, wo normalerweise jeder Raum vergeben ist, anschwillt, spürt man das. Es entsteht ein Druck. Manchmal ist die Stimme komisch, manchmal zieht der Schmerz bis zum Ohr hinauf.
Aha. Also und wenn man das...
Dürfen Sie bei Ihrem Mann allein von den Symptomen her kommend einfach mal die Schilddrüseuntersuchung anregen oder überlegen, ob Sie, zum Beispiel, wenn Sie mit Ihrem Mann ans Meer fahren und Ihr Mann sagt, ach, du, da bin ich wie ausgewechselt, ich kann schlafen, ich bin warm und alles. Das ist zum Beispiel so ein ganz typisches Zeichen, dass ihm Jod fehlt. Und jeder Patient, dem es am Meer gut geht und der Schilddrüsen schwach ist, hat einen Jodmangel. Und der verträgt es auch. Wer aber ans Meer fährt und sagt, na, da werde ich unruhig, da schlafe ich schlecht und da bin ich irgendwie nicht glücklich, der muss Jod meiden oder sehr vorsichtig nehmen, weil der ist auf Jod empfindlich. Nur so viel auch zum Jod in ihrem. Auch Männer können erkranken, ist aber relativ selten. Aber ein Jodmangel kann beide Geschlechter betreffen. Dankeschön.
Jetzt danke ich auch der Frau Wenger. Wir müssen es kurz machen und schalten gleich nach Chemnitz zur Frau Renger.
Ich habe eine Frage. Und zwar, ich hatte eine Unterfunktion, die sich wahrscheinlich von 2007 nach einer Hüftoperation irgendwie eingeschlichen hat. Ich habe aber eine Berufserkrankung und werde alle Vierteljahre Blut untersucht. Und dabei hat man plötzlich festgestellt, die ganze Zeit war nichts, dass das TSH und T3 und T4 plötzlich nicht mehr stimmten. Und da bin ich zu einer Endokrinologin in Chemnitz gegangen und die hat das untersucht und hat aber dabei auch einen Zuckertest gemacht und hat mir dann empfohlen, bei mir zu Hause, ich wohne also außerhalb von Chemnitz, bei der Internistin, ein GTT zu machen. Und das Kuriose war, die sagte, die Unterfunktion ist gar nicht so dramatisch bei Ihnen. Wir können eventuell erstmal ohne was machen. Aber wir machen erstmal den Zuckertest. Und der ist kurios ausgegangen. Nüchtern war der Wert höher, als wenn, wo ich das
als wo Sie die Glucose getrunken haben, den Glucosetoleranztest gemacht haben. Ja, ja, das ist natürlich aus der Ferne, kann ich da nicht viel
sagen. Nein, ich wollte
sagen,
nur sagen, die Ärztin hat den Befund bekommen und hat zu mir gesagt, hat mich angerufen und hat gesagt, wissen Sie was, Frau Renger, Sie brauchen nichts nehmen. Sie sind im Fall, ich hatte ich noch nie, Sie sind wie eine Seiltänzerin. Sie kippen mal nach der Seite und mal nach der Seite. Und das reguliert sich bei Ihnen irgendwie von selber.
Ja, die Patientin vorne, die Mutter von 4 Kindern, die sagte ja auch, dass sie manchmal in der Über- und manchmal in der Unterfunktion ist. Aber wie auch bei Ihnen gab es einen konkreten Anlass, nämlich die Operation, wo hinterher die Schilddrüse plötzlich nicht mehr ganz die alte war. Und da sollte man einfach sich anhand der Symptome orientieren, ist die Schilddrüse noch groß genug? Oder wurde sie schon vom Immunsystem abgenagt, sodass wir jetzt eigentlich von außen eine Hilfe brauchen? Das sollten Sie auf jeden Fall abklären und gucken, wie groß Ihre Schilddrüse noch ist. Und wenn die normal groß ist, dann kann man sie ernähren mit den Nährstoffen, die die Schilddrüse gerne hat. Das sind zum Beispiel Jod und die Selen, Vitamin D und manchmal auch die Aminosäure Tyrosin. Weil der Körper macht aus dem Tyrosin das Thyroxin. Und von daher würde ich lieber versuchen, jetzt nochmal zu prüfen, wie groß ist die Schilddrüse, wie arbeitet sie und wie können wir sie optimal ernähren. Dankeschön nach Chemnitz.
Danke Ihnen, Frau Renger. Und Dr. Schlett, danke auch Ihnen, dass Sie ja unseren Hörerinnen und Hörern wirklich ausführlich zur Schilddrüse ja alles auch sehr bildhaft und klar erzählt haben. Ganz herzlichen Dank, Dr. Schlett. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag.
Ja, ich danke Ihnen auch. Und Sie sehen, die Sendung ist eigentlich zu klein, weil die Drüse an zu vielen Orten arbeitet. Aber viele haben auf jeden Fall ein paar Hinweise bekommen. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern, dass sie auf ihre Symptome vertrauen und nicht einfach sagen, ich bin der Psycherl. Weil die Schilddrüse macht einfach diese Beschwerden. Alles Gute.
Sie können sich diese Sendung jederzeit im Internet als sogenannten Podcast von unserer Website herunterladen, www.horeb.org. Eine Aufzeichnung dieser Sendung können Sie eben nicht nur als Podcast sich herunterladen auf der Website von Radio Horeb, sondern auch beim Radio Horeb CD-Dienst telefonisch und kostenlos bestellen. 08328 921 120 wäre hierfür die Rufnummer. Wenn Sie Fragen zur aktuellen Sendung haben oder Hintergrundinformationen möchten, dann melden Sie sich bitte beim Radio Horeb Hörerservice 08328 921 110. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.